Herzlich willkommen zum Thema Projektmanagement im Umfeld sozialer Arbeit und zu dieser ersten Episode Eigenheiten und Notwendigkeit von Projektmanagement. Wir werden uns in dieser Episode mit der Frage befassen, brauchen wir das überhaupt in der sozialen Arbeit? Bislang hat es doch auch funktioniert. Wir werden uns anschauen, warum Projekte eigentlich scheitern oder manche Projekte scheitern. Was ist überhaupt in sozialen Organisationen anders? Wir werden uns angucken, was Projektmanagement beinhaltet, und wir werden der Frage auf den Grund gehen, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Projektgeschäft und einem Alltagsgeschäft? Viel Spaß mit diesem ersten Input. Wir steigen direkt ein in die Frage, braucht es überhaupt ein Projektmanagement mit dem Fokus soziale Arbeit? Klare Frage, wenn man sagt, bislang hat es so auch funktioniert, manche Projekte haben sehr gut funktioniert, manche sind vielleicht an dem Punkt etwas holprig geworden, andere sind gar nicht mehr zustande gekommen, weil schlicht und ergreifend die Finanzierung nicht funktioniert hat, weil vielleicht der eine oder andere seine Arbeit nicht gemacht hat oder das Projektinteresse weggefallen ist von Führungskräften, von sogenannten Interessengruppen. Und es sind drei wesentliche Punkte, mit denen ich diese Frage beantworten möchte. Denn ganz wichtig, das muss man nicht dogmatisch sehen. Das ist ein Werkzeug. Manchmal schaffe ich es, eine Schraube ohne Werkzeug reinzudrehen, weil ich irgendwas anderes zur Hand habe. Ganz oft brauche ich aber einen Schraubendreher. Sonst wird es schwierig. Genauso kann ich einen Nagel in die Wand hauen mit einem Tacker oder mit einem Locher. Aber die Chance, dass der Nagel krumm und schief in der Wand landet, ist relativ groß. Aber es kann funktionieren. Und genauso ist es mit dem Projektmanagement auch. Sicher haben die Projekte bislang sehr, sehr gut funktioniert. Das stelle ich gar keinem in Abrede. Aber wenn ich mich ein paar Methoden bediene, ein paar Themen berücksichtige, dann ist die Chance einfach um einiges höher, mein Projekt erfolgreich abzuschließen. Einer der wichtigsten Faktoren ist, Projektmanagement bringt Struktur in Projekte. Das bedeutet, es gibt bestimmte Methoden, sogenannte Projektstrukturpläne, das werden wir uns auf jeden Fall angucken in einer der nächsten Episoden. Es gibt bestimmte Terminplanungen, es gibt ein paar Vorgehensweisen zum Thema Berichtswesen, wo ganz klar ist, wer macht was bis wann. Und diese Struktur schafft eine hohe Verbindlichkeit. Und das ist der nächste Punkt, Projektmanagement schafft Verbindlichkeit. Und mit dieser hohen Verbindlichkeit habe ich einfach etwas, wo ich weiß, da habe ich eine Zuverlässigkeit, da ist etwas, da kann man sich drauf verlassen. Und das braucht es für Projektarbeit. Und das dritte, Projektmanagement liefert Fakten. Ganz klare Fakten. Wenn ich mir angucke, wie ist es um die Finanzlage bestellt, wenn ich mir anschaue, wie ist es um die Risiken bestellt, dann kann ich das sehr, sehr gut messen. Ich kann Faktoren festlegen, die ich messen möchte, um überhaupt zu gucken, ist ein Projekt machbar, also in einer sogenannten Machbarkeitsanalyse. All diese Dinge werden wir uns anschauen. Und Struktur, Verbindlichkeit und eben Fakten sind eben sehr, sehr zentrale Punkte, die Projekte erfolgreich zum Abschluss bringen. Und andernfalls drohen Projekte eben zu scheitern. Und warum scheitern Projekte? Lassen Sie mich das mit einem Zitat beantworten. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Unklare Ziele und Zielkonflikte. Das ist wirklich das größte Problem bei der Projektarbeit. Und wenn ich dieses Seminar live halte und es geht, wir kommen irgendwann zu dem Punkt Zielarbeit, Arbeit mit Zielen, dann schreit es aus irgendeinem Eck heraus, entweder lauthals smart oder gelangweilt smart. Und ich finde es ganz großartig, dass diese Smart-Formel, die kennt fast jeder, ganz viele Leute. Ich kenne kaum Menschen, die Smart-Formel nicht kennen. und finde das wirklich klasse. Und ich habe immer so kleine Praxiseinheiten, wo wir an Beispielprojekten arbeiten oder wenn ich in einer Organisation bin, dann gibt es ganz oft schon ein Thema, an dem vielleicht jemand in einer Abteilung arbeitet, wo er sagt, da möchte ich gerne ein Projekt draus machen. Und dann gibt es kleine Gruppenarbeiten, Gruppensettings. Und wenn es ums Erarbeiten von Zielen geht, zeige ich noch nicht, wie ich Ziele definiere oder nach welchem Muster man Ziele definieren könnte. Also klar, Smartphone, wir kennen alle, aber es gibt ja auch noch andere Wege, die werden wir uns auch in unterschiedlichen Episoden hier noch anschauen. Und dann sind die Ziele ganz interessant. Wir müssen mehr Einnahmen generieren. Das ist ein Ziel, das kommt davor. Oder wir wollen insgesamt mehr für unsere Klienten tun. Tolles Ziel, gute Sache. Finde ich erstmal ist es ja legitim, so zu arbeiten. Aber was heißt das konkret? Das werden wir uns angucken. Die Rolle des Projektleitenden. Ich sage ganz oft Projektleitender, weil es ja ganz oft so ist, dass sich Projektleitende das Projekt so zu eigen machen, dass sie nichts mehr delegieren und denken, sie müssen alles selber machen. Und genau das ist die Schwierigkeit, die vielleicht ein Phänomen sozialer Arbeit ist. Das möchte ich nicht grundsätzlich pauschal so sagen. Aber es ist schon auch so, dass die Rolle für Projektleiter oder Projektleiterinnen oft nicht klar definiert ist. Hat der oder diejenige Weisungsbefugnis? Ist derjenige eine Stabsstelle, ist es eine Stabsfunktion? Ist er in der Fachabteilung noch integriert? Ist der oder diejenige fest für dieses Projekt abgestellt? All diese Fragen tun gut, wenn man sie im Vorfeld beantwortet. Ich formuliere es mal so. Als Führungskraft im Idealfall natürlich, beziehungsweise im Lenkungsausschuss. Warum? Wenn diese Rolle unklar ist und es ist ein Projektteam aus 4, 5, 6 bis 7 Leuten, ist die Chance relativ hoch, dass da in diesem Projektteam einer oder eine drin sitzt, die sagt, du Projektleiter, Projektleiterin, hast mir gar nichts zu sagen. Ich mache das bis dann, wenn ich schaffe, die Aufgabe ABC. Und da geht's los, also das Thema Konflikte tatsächlich geht mit der Rolle des Projektleitenden einher. Eine unzureichende Planung, ganz klar. Man kann nicht alles minutiös durchplanen. Auch das werden wir uns angucken, eine sogenannte Planungsphase. Wenn man dazu detailverliebt ist, ist es auch schädlich fürs Projekt, wenn man dann irgendwann ein Zeitproblem bekommt. Nichtsdestotrotz ist eine unzureichende Planung, wenn man es sehr, sehr laissez-faire macht, dann berücksichtigt man ganz essentielle Dinge nicht. Ich mache leider sehr häufig die Erfahrung, dass wenn ich irgendwo in Organisationen zur Beratung dazugerufen werde oder einen Anruf bekomme, meistens rufen ja die Kunden dann direkt an, dann frage ich einfach ein paar so Punkte ab. Wie sieht's aus mit der Finanzplanung? Wie sehen die Kosten überhaupt aus insgesamt? Wo kriegen sie Gelder her? Wie sind die Ziele definiert? Wer hat den Hut für Aufgabe ABC auf? Und da kommt immer wieder heraus, dass mir solche Fragen nicht beantwortet werden können. Also wirklich ganz essentielle Fragen. Und ich finde es nicht schlimm, ist ein gutes Geschäftsmodell für mich. Auf der anderen Seite ist es genau das, wo ich sage, da sehe ich schon eine Aufgabe von mir drin, eine Mission, wo ich sage, da Klarheit reinzubringen. Das finde ich wirklich wichtig, weil es gibt da draußen großartige Projekte. Es gibt großartige Organisationen, die wirklich einen wichtigen Auftrag erfüllen. Und es ist so schade, dass manche Projekte an sowas tatsächlich scheitern. Und da gehört natürlich auch die Ressourcenplanung dazu. Also einfach zu gucken, wie viel Personal brauche ich denn? Und es macht Sinn. Ich weiß, dass das viele Organisationen nicht machen, die Personalkosten einzeln nochmal aufzuführen, weil die Personalkosten habe ich ja sowieso, kriegt sowieso monatlich sein Gehalt, der Projektleiter. Jetzt ist er halt noch 20 Stunden die Woche dafür zuständig. Nichtsdestotrotz fehlt der die 20 Stunden woanders. Deswegen kostet es reales Geld. Und das würde ich auf jeden Fall aufschreiben irgendwo. Und das gehört mit in die Ressourcenplanung. Und im Zweifelsfall habe ich es als Puffer. Ja, und letztlich wirklich ein wichtiger Punkt, das ist nicht nur Eigenwerbung, sondern keine Kenntnisse über Projektarbeit. Also es ist wirklich so, wenn man ein paar Instrumente, ein paar Werkzeuge nicht kennt, dann ist die Chance, dass Projekte scheitern, wesentlich höher. Da gibt es eine Studie, die ist von Kienbaum durchgeführt worden, vor vielen, vielen Jahren schon, ich glaube 2007, eine Studie durchgeführt worden, dass also in Wirtschaftsunternehmen, in KMU, in kleinen und mittleren Unternehmen, dass Projekte eher zu scheitern drohen, wenn Projektleitende keine Ahnung von der Projektarbeit haben. Und natürlich ist es so, man kann sich ein paar Dinge zusammen googeln und sieht dann, okay, es gibt ein paar Phasen und ja, es wäre ganz gut, wenn man guckt, ist es überhaupt machbar. Und ja, da macht man noch, schaut man noch Stärken, Schwächen und dann friemelt man sich so ein Potpourri zusammen. Und dann fehlt ein essentieller Punkt, nämlich das Thema mit der Struktur. Dann fehlen Kostenpläne, dann fehlen Finanzpläne. Dann ist es vielleicht jemand aus einer Fachabteilung, der jetzt ein Projekt leitet, der ist in seinem Fachgebiet super gut, aber hat den Gesamtprojektüberblick nicht. Und das sind alles Themen, die kann man vermeiden, wenn man sich einfach ein paar fundierte Kenntnisse über Projektarbeit drauf schafft. Und genau dafür sind sie ja hier. Dafür bist du ja gerade hier und guckst dir dieses Video an. Ja, und jetzt habe ich ja eingangs die Frage gestellt, was brauchen wir das überhaupt im Kontext sozialer Arbeit? Brauchen wir ein Projektmanagement, das genau das fokussiert, eben soziale Themen, Tagesstätten, Bewohnerräte, Bau von Begegnungszentren, Einführung von tagesstrukturierenden Angeboten, Gründung eines Inklusionsbetriebs oder Veränderungskulturen und, und. Also das sind alles durchaus Themen, wo ich sage, gibt es in der freien Wirtschaft auch. Gut, die gründen keine Tagesstätte, aber die gründen eben eine neue Abteilung. Gründen für ein neues Produkt ein, das wir auf den Markt werfen wollen. Gibt es klare Projektmanagementprozesse für die Produktplanung? Da gibt es Prozesskataloge. Wieso brauchen wir die in der sozialen Arbeit nicht? Ja, und letztlich kann man sagen, Projektmanagement ist erstmal auch in der sozialen Arbeit ein Prozess, der phasenartig verläuft. Es ist ein Prozess, der durchaus übertragbar ist und skalierbar, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt in sozialen Organisationen durchaus ein paar Punkte, die unmittelbar auf den Prozess wirken. Und das sind allem voran die Adressaten sozialer Hilfen. Die Adressaten sozialer Hilfen sind manchmal schwerst beeinträchtigte Menschen. Denken Sie an die Suchtarbeit, denken Sie an die Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Denken Sie an die Obdachlosenarbeit. Und das macht was mit Teammitarbeitern, also diejenigen, die an der Front sind, die direkt am Klienten arbeiten. Und stellen Sie sich vor, da haben Sie jemanden, der ist hoch engagiert, vielleicht ein, zwei, drei Jahre vom Studium weg, will da richtig was reißen, sagt, okay, es gibt ein Projekt, wir wollen eine, ja, sagen wir, ein Arbeitsangebot, eine Arbeitstherapie für suchtkranke Menschen gründen, weil es ein wichtiger sozialer Auftrag ist. Es gibt gut Gelder für diesen Bereich, das vielleicht jetzt nicht gerade im Moment, jetzt 2020, während der Corona-Krise. Aber wenn vielleicht ein Projekt, was ausgeschrieben wurde von einem Bezirk oder von der Stadt zum Thema Suchtarbeit, und ein junger, engagierter Projektmanager, der bindet sich das ans Bein und sagt, okay, ich möchte ein tagesstrukturierendes oder ein Arbeitsangebot gründen für suchtkranke Menschen. Und ich komme nicht aus der Suchtarbeit, ich habe mit Suchtarbeit nicht viel zu tun, aber natürlich habe ich darüber gelesen und kenne ein paar Zahlen und weiß, dass es da ganz häufig Probleme gibt mit der Zuverlässigkeit, ganz häufig Probleme gibt, dass suchtkranke Menschen durchaus manipulatives Verhalten an den Tag legen, um an vielleicht an Stoff zu kommen oder weil sie es eben so gelernt haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, da ist ein junger Projektleiter, der sagt, er könnte ein tagesstrukturierendes Angebot, stellt ein Team zusammen, 4, 5 Leute, die wirklich gute Ideen erarbeiten und sagen, okay, wir haben das Angebot, wir haben das Angebot, da können wir vielleicht können wir Kabel für die Industrie konfektionieren, also fast wie ein kleiner Inklusionsbetrieb, beziehungsweise vielleicht eine Inklusionsabteilung. Oder. Müssen wir nicht so detailliert drauf eingehen jetzt. Und dann beginnt das, es kommt zur Umsetzung, die Finanzierung steht, die Ressourcen stehen und die erste Woche geht an und fängt an und es kommt keiner. Zu so einem Projekt bin ich tatsächlich dazu gerufen worden vor, ist schon 2, 3 Jahre her und musste da sehr, sehr viel Aufbauarbeit leisten bei einem jungen Projektleiter, der wirklich sehr, sehr engagiert war. Und das ist einfach der Zielgruppe geschuldet. Und das ist schon mal ganz anders. Ich möchte einen kurzen Vergleich mit der freien Wirtschaft machen, weil natürlich dieses Video auch jemand vielleicht guckt, der in einem Wirtschaftsunternehmen ist und in der Projektproduktplanung unterwegs ist und sagt, ja, das Problem haben wir auch, wenn der Kunde nicht kommt, wenn wir Produkte auf den Markt werfen und der Kunde kauft nicht. Aber in Zeiten von agilem Projektmanagement, in Zeiten, wo man eng am Kunden arbeitet, wo viele, viele Prozesse im Projektmanagement mit dem Kunden zusammenlaufen, da sagt, legt der Kunde vor, ich mache mit dem Kunden Vereinbarungen und schließe mit dem Kunden Vereinbarungen und bin so eng an den Kunden dran, dass, um da daneben zu fassen, bei einer Produktentwicklung oder bei einem Projekt, ist wirklich, natürlich ist es, kann der Kunde sich immer umentscheiden, der Kunde kann immer sagen, nee, er ist eigentlich nicht so zufrieden damit, gar keine Frage. Aber ich kann mit dem Kunden im Austausch bleiben und. Sie wissen, was ich meine. Natürlich ist der Klient in der sozialen Arbeit irgendwie auch der Kunde, aber die Kundensouveränität ist bei dem Klientel, bleiben wir mal bei dem Beispiel Suchtarbeit, nicht gegeben. Finanzielle Ressourcen, ganz klar. Projekte zu finanzieren ist grundsätzlich schwierig. Wir haben keine großen Rückstellungen im Umfeld sozialer Organisationen. Wir haben keine Einnahmen, wo wir sagen können, wir rechnen mit großen, großen Überschüssen. Natürlich weiß ich, dass es Organisationen gibt, die große Fundraising-Kampagnen machen für Spenden. Nichtsdestotrotz ist es nun mal so, dass auch die an sehr, sehr eng zweckgebunden sind und dass man einfach nicht losrennen kann und sagen kann, ich nehme jetzt mal einen Batzen Geld, 100.000 Euro in die Hand, gründe einen neuen Geschäftsbereich. Das Personal. Das Personal ist fachlich in aller Regel sehr, sehr gut aufgestellt. Die meisten, die ich zumindest kenne, sind sehr, sehr engagiert für die Zielgruppe, haben einen unglaublichen Willen, den Menschen zu helfen. Und auf der anderen Seite fehlt es manchmal an einem Verständnis für Managementmethoden. Ich möchte es nicht pauschalisieren, aber vielleicht ist es nicht nur das Verständnis, sondern es ist das Interesse an Management, Tools und Methoden. Denn irgendwann hat man vielleicht gesagt, ich möchte in die soziale Arbeit gehen, weil ich mich genau mit solchen Sachen eben nicht beschäftigen will. Ich will nicht in einem Wirtschaftsunternehmen sitzen und zwischen Anzugträgern sitzen und da mich mit Managementmethoden, mit Kostencontrolling und solchen Themen befassen oder mit Kosten- und Leistungsrechnung oder. Und plötzlich soll ich mich im Projektmanagement genau wieder mit solchen Themen befassen, soll Kostenpläne aufstellen, soll Ressourcenplanungen machen, soll irgendwelche Matrixen machen. Und das erlebe ich immer wieder, deswegen erzähle ich es so plastisch. Und auch das ist ein Ziel dieses Seminars, meines Seminars oder dieses Videos, auch da ein paar Berührungsängste auch abzubauen, weil das sind ganz tolle Methoden, die einfach nur Mittel zum Zweck sind. Die erfüllen genau das, was man eben möchte, den Menschen helfen, aber der Weg dahin funktioniert ganz oft über eben gute Werkzeuge. Das Management gehört natürlich ganz eng ans Personal heran. Da gehört auch dazu die Rolle des Projektleitenden, was wir in der vorhergehenden Folie gesehen haben, den klar auszustatten mit Kompetenzen. Klare Punkte zu benennen, wie Projektarbeit abzulaufen hat, Projektleitfäden auszugeben, Vorlagen auszugeben, all das sind Management-Themen. Und letztlich die Unternehmenskultur, also das Thema flache Hierarchien, sich von Kollegen was sagen zu lassen, ist ganz, ganz schwierig. Und dann Kollegen, mit denen man lange auf Augenhöhe gearbeitet hat, einer oder eine davon ist plötzlich die Projektleiterin, der Projektleiter, der mir sagt, mach bitte das Aufgabenpaket, dann bis dann. Und so läuft es ja meistens auch nicht ab, dass man direktiv vorgeht und sagt, mach bitte das bis dann und dann. Natürlich sagt man das als Vorgesetzter. Im Projektmanagement, in der Projektarbeit ist es ja in aller Regel, zumindest die Idealvorstellung, dass es kooperativ abläuft, dass in Projektsitzungen Aufgaben anstehen, Aufgaben auftauchen und Einzelne sagen, macht Sinn, wenn ich das mache, weil ich kenne mich aus mit dem Thema Buchhaltung. Macht Sinn, wenn ich das mache, ich kenne mich aus mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ganz oft funktioniert es so. In Situationen oder Punkten, wo es nicht funktioniert, muss man es vorgeben. Da muss der Projektleitende die Kompetenz vom Management bekommen haben, zu sagen, mach das bitte und wie viel Zeit brauchst du dafür? Ja, und letztlich beinhaltet Projektmanagement trotzdem all diese Dinge, die auch in der freien Wirtschaft vorkommen, auch in der sozialen Arbeit, nämlich Führungskompetenzen. Jemand, der Projekte durchführt, beweist Führungskompetenzen, Methodenwissen. Also Projektmanagement, es gibt zahlreiche Methoden, das kann man treiben bis dort hinaus. Ich sage aber gleich vorweg, ich habe noch nie ein Projekt geleitet, wo ich wirklich alle Methoden gebraucht habe, die ich in diesem Seminar zeige oder vorstelle. Das sind natürlich, das ist ein Riesenthema, große Themen. Es gibt ein paar, wo ich sage, die nutze ich immer, weil ich sie für sinnvoll halte. Und es gibt welche, wo ich sage, die mache ich in der Situation auf jeden Fall. Ich bin im Moment zum Beispiel an einem Thema dran, wo ich sage, da müssen wir in der Organisation, in der ich hauptberuflich arbeite, da sage ich, da ist gerade ein Projekt in der Initialisierung, im Beginn, im Aufkommen, da müssen wir auf jeden Fall eine Machbarkeitsanalyse machen und zwar sehr, sehr genau. Das mache ich nicht bei allen Projekten. Es ist zwar sinnvoll, das immer zu tun, das will ich gar nicht abstreiten, aber es gibt Projekte, wo ich sage, okay, die Machbarkeit, die kann ich so einschätzen, da brauche ich jetzt keine Listen und Tabellen dazu machen. Bei größeren Projekten, wo es auch darum geht, Geschäftsbereiche zu verändern, Abteilungen umzuziehen, Zuständigkeiten zu verändern, will ich immer eine Machbarkeitsanalyse machen. Das nur im Nebensatz zum Thema Methodenwissen zu erwähnen. Möchte ich das erwähnen. Das Thema Teamentwicklung bedeutet nicht, dass man große Events machen muss, mit seinem Team Bogenschießen gehen muss, danach schön essen und abends ein Klangschalenseminar besuchen. Das nicht. Aber es heißt durchaus, dass sich eine Teamkultur entwickelt. Und tut es das nicht, dann kann es eine gute Maßnahme sein, dass man sich häufiger trifft, dass man gemeinsam daran arbeitet, welche Werte vertreten wir alle in diesem Team. Und das macht immer Sinn, das sehr, sehr früh zu tun. Aber auch das werden wir uns auf jeden Fall in einer Episode oder in mehreren Episoden auf jeden Fall angucken. Risikomanagement, ganz wichtiger Punkt, zu gucken, welche Risiken hängen denn mit dem Projekt zusammen. Veränderungsmanagement, welche Veränderungen nicht gemanagt werden. Man sagt, das heißt so schön, verändere oder du wirst verändert. Und da muss man ganz klar sagen, Veränderungen muss man managen und allem voran steht dabei das Thema Informationen. Wenn Veränderungen anstehen, muss ich gut meine Informationen planen. Werden wir uns alles angucken, all diese Punkte. Es ist interdisziplinär. Also das heißt, es braucht mehrere Kompetenzen. Krisen- und Konfliktmanagement. Konfliktmanagement, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Projekte, die scheitern an Konflikten. Es ist ganz oft eine eigene Projektorganisation. Das heißt, ein Projekt wird vielleicht komplett ausgegliedert und es befassen sich 4, 5 Personen ausschließlich mit der Projektarbeit. Auch das werden wir uns im Detail angucken. Ja, und jetzt habe ich ja ganz oft das Wort Projekt in den Mund genommen, schon ganz häufig vom Projekt gesprochen. Aber wo ist denn jetzt der große Unterschied zum Alltagsgeschäft? Denn das Wort Projekt kommt in unserem Duktus, das kommt ja sehr, sehr häufig vor, wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man mit Bekannten spricht oder auch innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Organisation sich unterhält, in der Kaffeepause, beim Mittagessen. Sagen die Leute ganz oft, hört man ganz oft, ah, habt ihr gerade so ein Projekt am Laufen, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja, da möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, so am Übergang zur zweiten Episode. Das Alltagsgeschäft heißt in der Fachsprache Linientätigkeit. Also die Linie ist das, was ich immer tue, was in meiner Stellenbeschreibung drinsteht. Die Aufgaben meiner Stellenbeschreibung, das ist mein Alltagsgeschäft. Meine Linientätigkeit. Kommt darin eine Aufgabe vor oder ein Thema vor, wo ich sage, okay, das ist interessant, das ist wichtig, sich das mal anzugucken. Zum Beispiel, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Lagerfläche. Also wenn man jetzt in einer Inklusionsfirma tätig ist zum Beispiel. Wir brauchen mehr Lagerfläche für unsere Produkte, Dienstleistungen. Wir brauchen eine Arbeitstherapie, weil der Bedarf im Sozialraum in Oberbayern, Niederbayern, Mittelfranken da ist. Dann ist es nichts mehr, was mein Alltagsgeschäft tangiert. Dann handelt es sich um ein Projekt. Und das erkenne ich daran, mal ganz frei von den Faktoren, die wir uns in Episode 2 angucken werden, das erkenne ich daran, dass ich das nicht ohne weiteres selbst in meinem Alltagsgeschäft bewältigen kann. Das ist der wichtigste Punkt. Denn ich habe bewusst nicht das Wort Sonderaufgabe verwendet. Denn wenn ich Mitarbeitenden in sozialen Organisationen spreche oder wenn ich das Seminar dort gebe, dann kommt beim Thema Sonderaufgabe oder besonderen zusätzlichen Aufgaben kommt ganz oft, ja, das ist mein Alltagsgeschäft. Ich habe dauernd zusätzliche Aufgaben, ich habe dauernd irgendwelche besonderen Geschichten. Und dann sage ich immer, ja, auch das hat eine gewisse Kontinuität. Auch das hat eine Kontinuität, das heißt, dein Alltagsgeschäft sind Sonderaufgaben. Und die kannst du aber alleine bewältigen. Diese Sonderaufgaben kannst du alleine bewältigen, können sie alleine bewältigen. Und darum geht's. Ein Projekt ist so komplex, dass sie es nicht alleine bewältigen können. Und eben, das war der Punkt vorher, einen Schritt zurück, interdisziplinär ist. Daran erkennt man, ich brauche die Kompetenzen aus Abteilung A, ich brauche die Kompetenzen aus Abteilung B, ich brauche Abteilung C fürs Marketing, ich brauche Abteilung D für die Buchhaltung. Und daran erkenne ich das sehr, sehr gut. Und das schauen wir uns einmal ganz genau zum Schluss an, am Übergang in die zweite Episode. Ist das ein Projekt? Drücken Sie gerne die Pause-Taste im Video und schauen Sie sich einmal diese Punkte ganz genau an und bewerten es. Ist es ein Projekt? Ja. Nein, oder es kommt darauf an. Bau eines Begegnungszentrums, Einführung einer Tagesstätte, neue Software, Gründung eines Inklusionsbetriebs. Einfach Pause-Taste, ansonsten gerne weiterschauen. Ja, und das war sie tatsächlich schon, die erste Episode. Tatsächlich das erste Videotraining, das ich aufgezeichnet habe. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback. Bin sehr gespannt, ob du einen Mehrwert daraus ziehen konntest. Und freue mich darauf, die zweite Episode zu gestalten, aufzunehmen, in der es hauptsächlich um die Kennzeichen von Projektmanagement geht. Also was sind klare Merkmale von Projekten? Was ist Management? Was ist Projektmanagement? Und was sind Rahmenbedingungen für Projektmanagement? Bis dahin wünsche ich dir für deine Projekte alles Gute.